SRF 4 News.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Fackung. Zum Ende des Jahres habe ich unsere Korrespondenten in den anderen Sprachregionen gebeten, die Persönlichkeiten, aber auch die Absteiger des Jahres 2012 vorzustellen. Ron Hochuli von Radio-Television Suisse wählte einen Schriftsteller zur Persönlichkeit des Jahres in der Romandie. Joël Dicker aus Genf. Ich habe Ron Hochuli nach den Gründen zu seiner Wahl gefragt.
Eigentlich könnte bereits ein Grund reichen. Er ist der erste Westschweizer Schriftsteller seit 40 Jahren, der für den Prix Goncourt nominiert worden ist. Das ist der größte Bücherpreis in französischer Sprache. Vor Dicker hatte eine solche Nominierung bloß Jacques Chesse geschafft. Und das Besondere an Joël Dicker ist eben noch, er ist kaum 28. Schreiben tut er zwar schon lange, aber es ist sozusagen sein erster großer Roman, der nicht nur von der Kritik gekrönt wird. Den Goncourt hat er im Endeffekt nicht erhalten, dafür den großen Preis der Académie Française. Aber das Buch, wie gesagt, wird eben auch gelesen. Über 70.000 Exemplare hat er in wenigen Monaten verkauft. Es reißen sich zahlreiche Verleger im Ausland nun nach seinem Buch. Das Buch soll in 20 bis 30 Sprachen übersetzt werden und man spricht sogar von einer Verfilmung fürs Kino.
Nun ist man in der Romandie vermutlich sehr stolz auf diesen Joël Dicker. Hat das damit zu tun, dass man es den Franzosen, dem großen kulturellen Vorbild, mal gezeigt hat, wieder nach ganz langer Zeit?
Es gehört bestimmt ein Teil Regionalstolz dazu. Natürlich ist man immer stolz und froh in der Romandie, wenn man einmal in Paris mitreden darf. Normalerweise ist es ja so, dass man hier in der Romandie vor allem, was Literatur betrifft, eher importiert. Man spricht eben von französischen Schriftstellern, von französischen Verlegern. Mit Joël Dicker hat es ein welcher Schriftsteller und auch ein welcher Verleger auf die großen Bühnen in Paris geschafft. Und auch von der französischen Kritik erntete er natürlich großen Applaus. Dieser Stolz und die Euphorie, die Joël Dicker noch zusätzlich auslöste, hängt bestimmt auch mit seinem Alter zusammen. Er hat alles vom Shooting Star. Er ist jung, er ist gut aussehend. Er schafft es mit seinem zweiten Buch auf die Top-Ranglisten in Frankreich, in Kanada, in Belgien. Und ja, das sind natürlich Leute, die nicht nur die Medien, sondern auch die Leute ganz allgemein besonders mögen. Und entsprechend hat er natürlich von sich zu reden gegeben. Natürlich ist man auch immer stolz, wenn Leute wie Bernard Pivot, das ist eine Art französische Reich Ranicki, wenn eine solche Persönlichkeit ein Schweizer Schriftsteller lobt, das erweckt ganz klar der Stolz auch der Westschweiz.
Du stellst dich aber eine Frage, Ron Hochuli, also ein Schriftsteller aus der Romandie, der hat extrem Erfolg, dieser Joël Dicker, aber ist er nur die Speerspitze, gibt es da noch andere? Ist das eine große Szene?
Sagen wir so, sehr lange gab es in der Westschweiz kaum Schriftsteller, die es auf die großen Bühnen schafften, die viele Bücher verkauften. Man hatte lange das Gefühl, Nachwuchs für Jacques Chesse sei schwierig zu finden. Nun, in den letzten Monaten drehte der Wind. 6 Schriftsteller mit ersten Romanen ernteten großen Lob, auch in Frankreich. Und ja, man hat das Gefühl, es gibt eine neue Generation von Talenten. Es gibt eine neue Generation mit einem neuen Stil. Und diese Leute eben, die sind auch populär. Sie veröffentlichen nicht nur Bücher, sondern ihre Bücher werden auch gelesen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die literarische Szene in der Romandie ist wieder am Leben. Es gibt wieder literarische Festivals. Man spricht wieder von Literatur, auch in Cafés. Es gibt so ein Phänomen, das zwar nicht von Joël Dicker ausgelöst wurde und nicht unbedingt nur mit ihm zusammenhängt, aber das er quasi verkörpert.
Nun ist die Begeisterung riesig hinter diesem Joël Dicker in der Romandie, aber gibt es denn auch schon Fragen oder gibt es schon Kritik?
Ja, natürlich gibt es immer Kritik, wenn jemand so gefeiert wird. Auch Leute, Kritiker in der Westschweiz haben gesagt, na ja, sein Buch, ein Thriller, sei zwar ein gutes Buch mit einem extrem spannenden Szenario, jedoch was den Stil betreffe, müsse man sich schon fragen, ob er diesen ganzen Lob verdiene. Er habe ja, was die französische Sprache betrifft, nichts erfunden. Sein Buch sei ein Bestseller. Aber naja, mehr dahinter gäbe es nicht. Dazu kommt noch, dass sich Joël Dicker sehr bescheiden gibt als Mensch, auch als Denker. Er ist nicht einer, der große Theorien schwingt, was Philosophie betrifft, was Politik betrifft. Er sagt von sich, naja, ich erzähle Geschichten, das ist mein Beruf. Und somit natürlich fragt man sich, ob der Mann je einmal zur Westschweizer oder sogar zur nationalen Intelligenzia gehören wird. Das hätten viele Leute bestimmt gerne. Er selbst will weiterhin Bücher schreiben, Geschichten erzählen. Größere Ansprüche hat er offenbar momentan noch nicht.
Ron Hochuli, von der Persönlichkeit des Jahres wechseln wir zu den Absteigern des Jahres. Und da ist tatsächlich eine ganze Gruppe gemeint, Ihrer Meinung nach. Das ist nämlich die Regierung des Kantons Neuenburg. Warum denn?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Bis vor etwa 4-5 Jahren galt Neuenburg als die ruhige, exemplare Republik per se in der Westschweizer Landschaft, was die Politik betrifft, zum Teil auch was die Wirtschaft betrifft. Neuenburg sorgte kaum je für Schlagzeilen. Dann kam die berühmte Affäre Enar und seither läuft schon rein gar nichts mehr. Man weiß es, Frédéric Enard, der ehemalige Regierungsrat, musste Platz machen, er musste die Regierung verlassen. Und seither fragt man sich tatsächlich, ob in Neuenburg, in der Neuenburger Regierung, noch ein Pilot am Steuer ist. Jean Studer, der starke Mann der Regierung, auch er verließ die Regierung Anfangsjahr, er war offenbar völlig entrüstet, demotiviert vom politischen Kontext, der schon extrem angespannt war in Neuenburg. Er wechselte zur Nationalbank, wurde Präsident der Nationalbank und seither mehrten sich die Demissionen und die Abgänge.
Was für Affären kamen denn noch dazu an Hochuli?
Zahlreiche Affären, angefangen mit der Spitalplanung. Man weiß ja, der Kanton Neuenburg ist in zwei geteilt. Es gibt der obere Teil rund um La Chaux-de-Fonds und der untere Teil rund um die Stadt Neuenburg. Die beiden Regionen stehen oft in Konkurrenz und dieses Jahr wurde diese Konkurrenz ziemlich extrem rund um die Spitalplanung. Wer sollte welche Spitäler behalten, welche Dienste behalten? Das war eine Debatte mit großem Konfliktpotenzial, das die Regierung nicht lösen konnte. Dann musste der Kanton über einen neuen Zug abstimmen, der Transrhône zwischen Neuenburg und La Chaux-de-Fonds. Es hätte eine viel schnellere Linie geben sollen in Neuenburg. Das wäre auch eine wichtige Infrastruktur gewesen für einen wirtschaftlichen Ausbau des Kantons. Doch auch dieser Infrastruktur haben die Neuenburger Nein gesagt. Und das zeugt ganz eindeutig von einem sehr großen Misstrauen gegenüber der Regierung und das hatte auch seine persönlichen Konsequenzen.
Und welches waren die?
Tja, Gisèle Ory, SPlerin aus dem oberen Teil des Kantons, die eben zuständig war für die Spitalplanung, hat vor wenigen Wochen angekündigt, sie werde nach bloß einer Legislatur abtreten. Noch schlimmer wurde es für Claude Nicati aus der FDP. Er war eben zuständig für dieses Transrhône-Dossier. Und bei ihm lief es noch schiefer, wenn ich das so sagen darf. Seine eigene Partei beschloss, er dürfe nicht mehr antreten im kommenden Frühling für eine Wiederwahl. Spätestens seither fragt man sich, welche Zusammensetzung die Neuenburger Regierung im Frühling haben wird. Viele sind der Ansicht, viel schlechter kann es nicht gehen, aber die künftige Regierung, die wird so ziemlich ihre Arbeit haben während der nächsten Legislatur.
Klingt aber danach, als stehe man sich in Neuenburg selbst im Weg.
Das ist tatsächlich der Fall. Wie bereits gesagt, es gibt der untere Teil des Kantons, der reiche Teil, der gut vernetzte Teil, man ist nahe an Biel, nahe an Bern, nahe an Lausanne. Man hat ganz klar große Unternehmen, die Arbeitslosenzahlen sind tief. Und dann gibt es der obere Teil, der früher mal stark war, was die Industrie betrifft. Klar hat man noch die Uhrenmacher bei sich, aber das ist so mehr oder weniger der einzige florierende Sektor, der den oberen Teil noch hat. Und klar gibt es da Spannungen, die man ganz klar in Neuenburg meistern konnte, als es noch eine Regierung gab, die solidarisch auftrat, die sich um beide Teile des Kantons kümmerte. Und während der letzten Legislatur gab es nicht einmal mehr Parteikonflikte in der Regierung. Es gab einfach noch Konflikte zwischen Mitgliedern aus dem oberen und Mitgliedern aus dem unteren Teil. Und ganz klar, unter solchen Umständen ist es unmöglich, große Projekte, wichtige Projekte voranzutreiben.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Ich habe unseren Mitarbeiter, den freien Journalisten Gerhard Lob aus Locarno, gebeten, eine Tessiner Persönlichkeit des Jahres 2012 zu benennen. Seine Wahl fiel auf Filippo Lombardi, den neuen Präsidenten des Ständerates.
Nun, ich musste gar nicht lange überlegen und kam eigentlich ziemlich schnell eben auf Filippo Lombardi. Er hat meines Erachtens aus drei Gründen diesen Titel verdient aus Tessiner Sicht, nämlich einerseits aus persönlichen Gründen seine eigene politische Karriere, dann für das Tessin hat er etwas erreicht und nachher gibt es noch einen inhaltlichen Grund, auf den wir kurz wohl zu sprechen kommen mit dem Gotthard-Straßentunnel.
Nun ist es auch wichtig, dass Filippo Lombardi dieses hohe Amt gekriegt hat, und zwar für seinen Heimatkanton.
Ja, vor allen Dingen als Ständeratspräsident, das hat tatsächlich 25 Jahre gedauert, bis es wieder so weit war. Der letzte war 1985 gewählt, noch Franco Mazzoni. Also wirklich ein Vierteljahrhundert ist vergangen. Im Nationalrat liegt es nicht ganz so weit zurück. Da war ja noch vor kurzem Chiara Simoneschi-Cortesi Nationalratspräsidentin. Aber für den Ständerat war dies nun doch etwas Außergewöhnliches. Persönlich muss ich sagen, war es natürlich für Lombardi deswegen ein Höhepunkt, weil ja seine politische Karriere vor einigen Jahren praktisch ans Ende gekommen schien. Er war in der ganzen nationalen Presse präsent und zwar nicht sehr positiv, sondern wurde durch den Kakao gezogen wegen seiner verschiedenen Vergehen. Er hatte ja einen Unfall gebaut, er war da mit erhöhtem Alkoholpegel erwischt worden, ihm drohte eine Strafe, eine Gefängnisstrafe, und er hatte schon angekündigt, dass er zurücktreten würde, falls er unbedingt verurteilt wurde. Und das ist ja dann nicht eingetreten. Er hat im letzten Moment den Kopf aus der Schlinge gezogen und hat dann in den letzten Jahren an seinem Image auch gearbeitet, ist dann nicht mehr Auto gefahren, das macht er jetzt auch wieder im kleinen Rahmen. Aber so kam er wirklich von ganz unten nach ganz oben. Und ich glaube, er sagt nicht ganz zu Unrecht, dass diese Schwächen, die er gezeigt hat, ihm letztendlich eigentlich auch etwas geholfen haben. Denn er steht zu diesen Schwächen und die Tessiner, die ihn ja wiederholt gewählt haben, sagen eben auch, gut, er ist nicht perfekt, er hat seine Stärken und Schwächen, aber er steht dazu. In der Deutschschweiz hat man sich ja etwas schwerer damit, gerade bei diesen Vergehen mit dem Auto, etwas zu schnell fahren. Man nannte ihn den Raser Lombardi, aber im Tessin hat man ihm das doch weitgehend verziehen, auch wenn die Personen nicht alle seine politischen Ansichten teilen.
Nun haben Sie es schon erwähnt, Filippo Lombardi hat in letzter Zeit ein richtiges Husarenstück geleistet, und zwar geht es um das Lobbying für die zwei Tunnelröhren des Gotthards.
So ist es. Das ist ja ein Thema, was nun doch seit einiger Zeit beschäftigt. Es steht die Sanierung des bestehenden Gotthard-Straßentunnels an und niemand, wirklich niemand hatte damit gerechnet, dass der Bundesrat vorschlagen würde, eine zweite Tunnelröhre zu bauen, bevor die alte Röhre saniert wird. Es war ein Vorschlag, der immer wieder aus dem Kanton Tessin kam, mit Ausnahme der Kreise der Umweltbewegung, das muss man auch explizit sagen, aber von Seiten der offiziellen Stellen, also des Staatsrats, Großen Rates, wurde die Forderung immer wieder erhoben, aber sie schien in Bern nicht erhöht zu werden. Und eindeutig war Lombardi eine der entscheidenden Personen, die ein Lobbying in Bern veranstaltet hat, dass es sozusagen hoffähig wurde, dass dieser Vorschlag hoffähig wurde und nachher sogar der Bundesrat diesen Vorschlag sich zu eigen gemacht hat. Er hat ihn ja jetzt Ende Jahr sogar dann in die Vernehmlassung geschickt mit der Frage, ob allenfalls auch eine Tunnelgebühr später mal denkbar sei. Der Bundesrat lehnt dies selber ab, will es aber diskutiert haben. Wie gesagt, für dieses Lobbying für die zweite Röhre, die ja dann auch von der Autowirtschaft sehr begrüßt wird, ist doch Filippo Lombardi eine zentrale Figur.
Nun kann man sich ja vorstellen, dass diese Wahl von Filippo Lombardi auch etwas ist wie Balsam auf die Tessiner Seele, weil man weiß es, dass Tessin hat schon ganz lange keinen Bundesrat mehr gehabt und man ist auch gescheitert mit diesem Projekt, dass man vielleicht den Bundesrat auf 9 Bundesräte vergrößern könnte und da wäre das Tessin fast automatisch zum Zuge gekommen und hätte einen Kandidat, eine Kandidatin stellen können. Das Projekt ist gescheitert. Jetzt aber dieser Posten als Ständeratspräsident. Ist das wirklich Balsam für die Seele?
Nun, so weit würde ich nicht gehen, denn man muss wissen, Lombardi ist auch eine Person, die politisch spaltet. Nicht alle sind einverstanden mit seiner Art des Lobbyings, mit seinen Positionen. Ich habe schon kurz die Umweltverbände erwähnt. Im Weiteren muss man auch sagen, dass ja eine Vereinigung gibt, sie heißt Bel Ticino, die beispielsweise Lombardi sehr kritisiert, weil er zu nah an der Lega dei Ticinesi steht. Effektiv wurde auch seine Wiederwahl 2007 gesichert durch die Stimmen der Lega, durch eine massive Unterstützung. Das ist wahr, er politisiert aber auch, er bekennt sich dazu im Mitte-rechten Spektrum. Das ist eben seine Haltung, aber es ist klar, dass das nicht allen gefällt. Also insofern ist es ein Balsam, das wahrscheinlich nur bei einigen Wirkung entfaltet, im Moment wohl bei der politischen Mehrheit im Tessin, während eine Minderheit sich da ein vielleicht doch etwas anderes Balsam wünscht.
Und trotzdem vertritt er das Tessin mit einigen Anliegen, die immer wieder emporkommen, nämlich zum Beispiel das der Italianità. Er hat ja durchgesetzt, dass gewisse Teile der Debatte auf Italienisch geführt werden können, was schon lange nicht mehr der Fall war.
Ja, bei der Italianità dürfte er wirklich die Mehrheit der Tessiner voll und ganz hinter sich haben. Auch wenn ich letztes Mal beispielsweise den ehemaligen Nationalrat Pier Felice Barchi von den Liberalen, also von der FDP gehört habe und der gesagt hat, man solle doch jetzt mal aufhören, immer diese Italianità und Italianità, ihm würde das selbst zu viel. Also auch da gibt es manchmal Gegenstimmen, doch insgesamt hat Lombardi da natürlich die Anhänger auf seiner Seite, denn das Tessin hat das Gefühl, dass insgesamt in der Schweiz zu wenig für die Drei- bzw. Viersprachigkeit getan wird. Man hat ja dieses Jahr auch dieses Forum für die italienische Sprache gegründet, ganz bewusst in Zürich, weil man damit unterstreichen will, dass Italienisch eine nationale Sprache ist, die eben nicht nur territorial sich zurückziehen soll in die Kantone, wo sie auch offizielle Sprache ist, also das heißt Kanton Tessin und dann die drei Täler von Graubünden, wo Italienisch wirklich die Sprache der Bevölkerung ist. Nein, man möchte, dass Italienisch auch etwa im Bundesbern wirklich Bedeutung bekommt, dass es auch wirklich in allen Gymnasien der Schweiz gefördert wird und dass es nicht auf den Status von Serbo-Kroatisch, ohne das abwerten zu wollen, untergestuft wird. Man will, dass es eine nationale Sprache ist und auch im Bundesbern offiziell hoffähig ist. Und aus diesem Grund hat ja Lombardi gesagt, ich werde die Sitzungen auf Italienisch führen, zumal die Ständeräte in der Regel wissen bei Formalien, um was es geht. Also sie werden kein Problem haben, das zu verstehen.
Wechseln wir von der Persönlichkeit des Jahres zu der Person, die Sie zum Absteiger des Jahres gemacht haben in Ihrem Jahresrückblick. Und zwar geht es um den Gemeindepräsidenten von Bissone, um Ludwig Grosa und eigentlich auch um die ganze Gemeinde Bissone. Was ist denn da passiert?
Ja, Bissone, diese übrigens sehr hübsche Gemeinde direkt am Luganer See, da am Seedamm von Melide, den viele kennen, liegt ja, schmiegt sich da in die Kurve ein. Aber so schön wie die Gemeinde aussieht, ganz so schön ging es da dieses Jahr politisch nicht ab. Und deswegen würde ich sagen, ist sie wirklich der Absteiger bzw. die Absteigerin des Jahres. Der Gemeindepräsident wurde am 4. Oktober verhaftet. Massive Vorwürfe gegen ihn erhoben von der Staatsanwaltschaft. Er soll ja gemischelt haben bei der Veräußerung eines Terrains, wo er angeblich seine Beziehung in Municipio spielen lassen wollte, um diese Veräußerung zu machen, wo er angeblich Geld gefordert hat, um seinen Einfluss geltend zu machen. Er wurde in Haft gesetzt. Das war wie ein Schock in der Gemeinde, muss man sagen, dass da der Gemeindepräsident plötzlich im Untersuchungsgefängnis saß und seine ganze Bewegung Nova Bissone, die ja eine Art Aufbruchsbewegung war in diesem Ort, der über Jahrzehnte von den Liberalen dominiert wurde, diese brach ein bisschen zusammen und nachher hat auch die stellvertretende Gemeindepräsidentin wurde vom Staatsrat entmachtet, muss man sagen, ihr wurde das Amt entzogen, denn auch gegen sie liegen Vorwürfe der Begünstigung auf dem Tisch. Also viele haben geglaubt, dass diese Gemeinde bald von oben verwaltet, also zwangsverwaltet werden muss. Soweit ist es inzwischen nicht gekommen, aber trotzdem, Bissone hat wirklich für sehr, sehr viele negative Schlagzeilen gesorgt in diesem Jahr und dafür ist sie bestimmt zu Recht wohl als Absteigerin des Jahres zu bezeichnen.
Und Sie haben noch einen zweiten Absteiger angeführt, nämlich die Spielbank von Lugano. Wieso denn das, Gerhard Lob?
Ja, auch bei der Spielbank von Lugano geht es um Dinge, die alles andere als erbaulich sind. Und die Spielbank ist auch jetzt zu einem politischen Zankapfel geworden. Die Spielbank gehört ja der Stadt Lugano. Das ist in der Schweiz wohl ein ziemlich einmaliger Vorgang. 2/3 des Aktienpakets gehört der Stadt. Aber was sie zur Absteigerin hat werden lassen, sind eigentlich nicht so sehr die Einnahmen, die zurückgehen. Dieses Problem haben übrigens alle Tessiner Spielbanken und auch Campione d'Italia in 2012 zu verzeichnen, sondern auch hier, ähnlich wie in Bissone, Verhaftung, und zwar exzellente Verhaftung, wie wir sagen. Zum einen gibt es eine Bar, eine Lounge, Diskothek, die dort in Betrieb war. Der Gerent wurde verhaftet und auch die Person, die das Marketing dieser Spielbank macht und mit dem Gerenten zusammenarbeitete, wurde verhaftet und auch dort massive Vorwürfe. Es sollen Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlt worden sein. Sogar von Raub und Menschenhandel ist die Rede. Also das war sehr massiv.
Gerhard Lob, freier Journalist aus Lugano.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.